Jesus, du bist herzlich willkommen. Ich habe total Bock auf dich. Und ich will dich erleben und ich will dich spüren. Jesus, wir brauchen Worte von dir. Wir brauchen deine Berührung. Wir brauchen nicht irgendwie eine große Lehre oder so. Wir brauchen dich. Nimm jetzt echt jede Müdigkeit weg und lass unsere Herzen ganz, ganz ausgerichtet sein auf dich. Komm, Heiliger Geist. Mit deiner Herrlichkeit. Komm mit deiner Freude. Ich gebe dir jetzt echt alles hin, was ich vorbereitet habe. Mach du daraus, was du willst. Und ich will dir nicht im Weg stehen. Amen. Ja, letztes Mal, als ich hier gepredigt habe, war es Ostern, Osterkonferenz. Wer war da? Eins, zwei, drei. Diverse Arme. Die anderen bitte die MP3s holen. Das waren sehr, sehr coole Tage. In der Markus Neher war zu Gast. Storch hat was gesagt, ich habe ein bisschen was gesagt. Viel hat der Markus gesagt, es waren richtig coole Tage, es war sehr geil. Und ich möchte euch das echt ans Herz legen. Die MP3s sind zum Download bereit und man kann sich die anhören. Und das ist echt, echt gutes Zeug gewesen, was sehr geil in die Osterzeit auch reingepasst hat. Und es ging da um Leben im Geist. Und es war echt gut, es war lecker. Und ich habe dieses Jahr das erste Mal so, dass ich das Kirchenjahr irgendwie ein bisschen wahrnehme. Dass ich normalerweise sind so die besonderen Feiertage vielleicht auf Pfingsten als Pfingstler, aber ansonsten sind so die anderen Tage irgendwie, die so den Bezug zu gehabt, dass das Kirchenjahr so zu durchleben. Aber dieses Mal irgendwie habe ich doch irgendwie geht so die Geschichte so ein bisschen mit mir mit. Und Ostern feiern wir ja, dass Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Also Karfreitag, dass er gestorben ist für unsere Sünden. Und Ostern, dass er wieder auferstanden ist, der Tod überwunden ist. Halleluja. Und das war, wie gesagt, auch in meinem Herzen so zu Ostern. Und jetzt kurz nach Ostern, aber noch vor Pfingsten, darf ich nochmal predigen. Und für mich sind das beides echt herrliche Termine und ich habe dann drüber nachgedacht, was passt jetzt in diese Zeit rein? Und ich habe mich gefragt, was ging bei den Jüngern vor zu dieser Zeit zwischen Jesu Auferstehung und der Ausgießung des Heiligen Geistes? Und wie ging es denen? Und da musste ich an zwei Jünger denken, eine Geschichte, die im Lukas-Evangelium ab Kapitel 24 beschrieben wird. Das ist eine total geile Story. Viele von euch haben die bestimmt auch schon mal gehört. Ich freue mich darauf, die zu erzählen, auch wenn man das vielleicht nicht ganz anmerkt, weil ich echt durch bin gerade. Aber ich bin total begeistert über diese Story. Die ist was für mein Herz. Und ich hoffe, dass euch das auch ans Herz geht. Ich glaube, Ostern war für die Jünger zu der damaligen Zeit eine schwere Zeit. Weil Jesus ist gestorben. Viele von denen sind 3 Jahre lang mit dem Mann gereist, haben ihre Familien verlassen oder ihr altes Leben, ihren Job, ihre Freundschaften, ihre sozialen Bindungen und sind Jesus nachgefolgt. Haben ihr sicheres oder ja gefühlt sicheres Leben hinter sich gelassen, um einem Typen zu folgen, der krasses Zeug gepredigt hat, der krasse Dinge getan hat und wo es auch immer eigentlich echt ziemlich stressig zuging. Wo es also immer Tumulte gab, wo es immer Terror gab, wo es immer um ihn rum irgendwie, die wollten ihn immer umbringen und weil sie da mitgereist sind, sie wahrscheinlich auch. Also das war nicht so einfach. Aber sie sind von diesem Mann überzeugt, sie sind von Jesus überzeugt. Sie haben gemerkt, dass der etwas ganz Besonderes ist. Dass der, der von Gott Gesandte ist, wo sie alle darauf gewartet haben, der, der sie retten wird, der, der den Unterschied macht, der Sohn Gottes. Petrus hat mal gesagt, irgendwie, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Du bist der Gesandte und Gesalbte Gottes. Und das haben die begriffen. Und deshalb haben sie gesagt, okay, das Leben bis jetzt hat aufzuhören und wir gehen in einen neuen Weg. Wir gehen einen neuen Weg. Wir lassen alles hinter uns. Und weil wohin sollen wir gehen? Er hat lebendige Worte. Und jetzt ist der Typ tot. Und sie hören dann so Geschichten, also das muss wie so, dass das Herz stehen bleibt. So muss das sein. Und ich kann mir vorstellen, dass man total verwirrt ist und dass man gar nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Man hat Träume und die sind so plötzlich kaputt, die sind zerplatzt. Man hat Hoffnungen in diesen Mann gesetzt und die sind weg. Und dann kommen noch die Frauen irgendwie Ostersonntag, also nach 3 Tagen kommen die Frauen und sagen, hey, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, Engel sind uns erschienen und so. Man geht dann zu dem Grab hin, aber findet auch nichts und irgendwie die letzte Hoffnung, die man noch hatte, dass man diesen Jesus doch noch lebendig sieht, ist jetzt auch zerplatzt und alles ist im Arsch. Und das ist schwierig. Also ich glaube, Ostern war in dem Jahr nicht so toll. Und jetzt sind diese beiden Jünger, die wohnen in einem Dorf ungefähr 2 Fußstunden entfernt von Jerusalem, also nicht weit. Wie viel schafft man in 2 Stunden? 20 Kilometer? Damals? Okay, ist scheißegal. 10 Minuten pro Kilometer. Man läuft da so hin und ist also nicht weit weg. Und man geht nach Hause, weil wo soll man hin? Und man unterhält sich darüber und ich glaube, die sind immer noch ziemlich, das ist 3 Tage her, irgendwie der Tod und die sind immer noch nicht gefasst und sind total neben der Spur. Und sie treffen auf einen Fremden, der auch diesen Weg geht und der mit ihnen geht und der sie fragt, was mit ihnen los ist und sie erzählen ihm, hey, hast du nichts mitgekriegt? Und sie erzählen ihm von Jesus und sie erzählen ihm, dass er der Gesandte Gottes ist. Und sie haben irgendwie Hoffnung auf ihn gebaut. Sie haben geglaubt, dass er sie von den Römern befreien wird. Sie haben geglaubt, dass das jüdische Volk endlich wieder irgendwie von dem aufgerichtet wird. Dass das der Befreier ist. Dass der eine neue Zeit anbricht und plötzlich ist er umgebracht worden. Sie sind einfach total daneben und klagen ihm dieses Drama und erzählen ihm auch, wie es ihm geht. Und ich glaube, das muss eine ziemlich depressive Stimmung gewesen sein. Und dieser Fremde, den sie nicht kennen, der sagt, hör mal, seid ihr eigentlich nur bescheuert? Begreift ihr nicht, was da geschehen ist? Und der, also damals kannten die alle irgendwie dieses Alte Testament, die Schriften gut und die Mose und die Propheten und der fängt ganz vorne an und erklärt ihnen ganz genau, warum das passieren musste. Es gibt in dem ganzen Alten Testament, in dieser ganzen Tora, gibt es ohne Ende Stellen, die darauf hinweisen, dass genau das geschehen muss. Und er legt ihnen das aus und er erklärt ihnen das, warum dieser Jesus sterben musste. Die Stellen im Jesaja, dass das Lamm Gottes geschlachtet werden muss zur Vergebung der Sünden und all diese Sachen so. Er trug unser Leid mit ans Kreuz und diese Sachen, das mit dem Kreuz überhaupt, dass das alles schon überall steht, das erklärt er ihnen, es musste so sein. Und ich glaube, auf diesem Weg beginnen die beiden irgendwie so ein Aha-Erlebnis zu bekommen und zu verstehen. Und wahrscheinlich, Jesus hat vorher schon oft solche Sachen angedeutet und sie haben das nie verstanden, sagt die Bibel. Aber plötzlich scheinen sich da so Mosaiksteine zusammenzusetzen. Aber das vermischt sich, glaube ich, auch noch mit Trauer und ganz viel Gefühlen. Aber sie beginnen irgendwie so, ach so, deshalb ist das. Aha. Und so richtig verstehen kann man es dann doch nicht.
Und während diese drei jetzt daherlaufen, und sie kommen jetzt in diese Stadt, Emmaus heißt die, da wird es schon abends, und dieser Fremde will seinen Weg weitergehen, und sie sagen, hey, es ist schon dunkel, es ist spät, möchtest du nicht zu uns kommen, um bei uns zu übernachten? Weil zur damaligen Zeit ist es nicht so gut gewesen, nachts irgendwie außerhalb von Städten weiterzureisen, und da haben sie ihm halt angeboten, dass er zu Hause ist, und er kommt zu Hause bei ihnen übernachtet, und er kommt mit, und sie essen zusammen, und er dankt und bricht das Brot, und in dem Moment erkennen sie, dass es Jesus ist. Dass sie den aus irgendeinem übernatürlichen Grunde nicht erkannt haben oder irgendwie anders aussah oder keine Ahnung, aber an der Art und Weise, wie er gedankt hat, das Brot gebrochen hat, erkennen sie, es ist Jesus, und in dem Moment verschwindet der Fremde, also Jesus. Und die beiden sind total, jetzt sind sie richtig durch den Wind. Also sie haben ja gehört, irgendwie, das Grab ist leer, und haben das nicht geglaubt und so, und die gucken sich an, und was war das denn jetzt für eine Nummer? Und warum haben wir den nicht erkannt? Man sagt der eine, doch, irgendwie haben wir den erkannt. Hat nicht unser Herz gebrannt, als er uns die Schrift ausgelegt hat? Hat nicht unser Herz gebrannt, gepocht in unserer Brust? Irgendwie hat unser Geist, unsere Seele sofort verstanden, das ist Jesus. Aber wir haben ihn mit den Augen nicht erkannt. Und die beiden sind sofort wie umgedreht und rennen diese ganze Strecke zurück, mitten in der Nacht, trotz Umstand und Hunger und Gefahr, rennen zurück nach Jerusalem, um den anderen Jüngern zu berichten. So viel zu der Geschichte. Wie ich schon sagte, heute ist Ostern für uns anders. Weil wir haben so den Vorteil, dass wir ungefähr 2000 Jahre Theologie hinter uns haben, wo Leute versucht haben, das zu verstehen, das auszulegen, die Zusammenhänge zu begreifen. Man kann alles nachlesen, das war damals auch nicht so einfach. Es gab noch keine Evangelien, wo das alles genau beschrieben steht. Also es war schon schwieriger. Und wenn man heutzutage irgendeinen Bibellehrer wie den Storch fragt oder so, dann kann der eine in 5 Minuten das ganze Evangelium um die Ohren klatschen, und dann hat man die Zusammenhänge. Passt. So. Also eigentlich ist es für uns einfach. Und wenn man dann das hört, dann denkt man, hey, die kommen einem ja wie Deppen vor. Dass die so traurig reagieren und dass die das irgendwie alles gar nicht schnallen und so. Aber ich glaube, diese Jünger, es waren keine Idioten. Die haben Jesus wirklich gekannt. Die haben 3 Jahre lang intensiv Bibelschule mit ihm gemacht. Die haben echt Outreaches ohne Ende gemacht und die haben viel miterlebt. Und ich glaube, dass sie viel gelehrt bekommen haben, dass sie viel ausprobieren durften und dass sie viel Glauben aufgebaut haben. Diese Leute waren trainiert, die waren geschult. Und trotzdem kommen sie durch diesen einen Moment in eine Glaubenskrise und alles ist kaputt. Sie sind wie gelähmt und sagen, boah, ich gehe nach Hause, das war's. Ihr ganzes Glaubensgerüst ist zusammengebrochen. Trotz dieser vorherigen 3,5 Jahre. Als sie damals mit Jesus unterwegs waren, da hatte er Kraft. Und in seinem Umkreis, in seinem Umfeld, konnten die von seiner Kraft zehren. Man nennt das manchmal so unter seinem Mantel sein, also Mantel der Autorität sein. Irgendwie, wenn du dich mit Leuten umgibst, die geistlich voll was drauf haben, dann merkst du, dass da ein besonderer Segen auch ist. Und wenn du in ihrem Umfeld bist, dann kannst du Dinge tun, die du sonst auch nicht tun kannst. Ist irgendwie ganz schräg. Und so war die Autorität, die Jesus hatte, hat auch, wenn er dann seine Jünger losgeschickt hat, irgendwas zu tun, hatte das auch eine Auswirkung auf sie. Die haben irgendwie durch ihn, mit ihm als Dreh- und Angelpunkt, hatten sie irgendwie Autorität, Dinge zu tun. Und haben krasse Dinge erlebt. Aber nach Ostern, also nach Karfreitag, nach dem Tod, waren sie alleine. Und das ist eine ganz andere Situation gewesen. Wo plötzlich ist Jesus nicht mehr bei ihnen. Und sie machen es nicht mehr durch seine Führung und seine Ziele und seine Überlegungen. Er war nicht mehr als Kopf da, als Denker, der sagt, mach mal das, oder seid ihr so blöd, macht's doch so. Wo plötzlich müssen die Jünger lernen, nicht mehr mit ihm zu leben, sondern aus ihm zu leben, aus ihm heraus. Und das überhaupt zu verstehen und das umzusetzen und das zu leben, das braucht Zeit und Heiligen Geist.
Ich glaube, das war nicht einfach. Die müssen lernen, obwohl dieser Jesus nicht mehr greifbar ist, aus ihm heraus, aus seinem Fundament heraus zu leben. Und jetzt frag dich doch mal, worauf bist du gegründet? Worauf ist dein Leben und dein Christsein gegründet? Was ist das Fundament? Was sind zum Beispiel deine Sicherheiten? Also heutzutage kann man sich gegen alles versichern. Man kann sich gegen alles versichern und viele tun das. Ist doch nicht schlecht. Also Versicherungen sind erstmal nicht schlecht. Aber es ist doch schon schräg, dass du dein Leben so ausrichten kannst, dass ob Jesus jetzt da ist oder nicht, ob es ihn gibt oder nicht, dein Leben einfach so weitergehen könnte, oder? Interessanterweise, in Gegenden, wo total viel Übernatürliches passiert, wo Erweckung passiert, wo irgendwie Gemeinden zu Tausenden pro Tag wachsen, das sind meistens Gegenden, wo es das nicht gibt. Wo du keine Sicherheiten hast, sondern wo du sagst, okay, ich lege jetzt mein ganzes Leben und das meiner Familie und allen drum und dran auf diesen Jesus und wenn es den nicht gibt, dann bin ich voll am Arsch. Heutzutage sichert man sich gegen alles ab. Und wenn es das nicht ist, dann geht das Leben einfach so weiter. Wo ist dein Netz? Wo ist dein Fundament? Ich glaube, wir können auch unser Christsein unterschiedlich leben. Wir können es mit ihm leben, gelegentlich mal bei ihm vorbeischauen, mit ihm reden, ihn so einladen, mal so auf den Tee vorbeizukommen, also theoretisch. Und ansonsten ganz normal leben. Wir können sagen, okay, das reicht uns nicht. Wir leben für Jesus, dann wird er wieder unser Dreh- und Angelpunkt. Wir fragen ihn, was er so gerne hätte. Oder aber wir können alles aus Jesus heraus tun. Das ist noch mehr. Wenn Jesus dein Anfang und dein Ende wird, der Wollen und Vollbringen schenkt, dass er alles für dich ist, dass du irgendwann sagst, Christus in mir lebt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Und deshalb frag dich mal, und ich habe mir jetzt in der Vorbereitung diese Frage auch mal neu gestellt, wie tief ist Jesus mit dir und du mit ihm verwurzelt? Wie fest und wie eng verwoben ist das Ganze? Und wie hättest du es gerne? Bist du mit dem zufrieden oder dürfte es dann irgendwie doch noch mehr sein? Ich habe gemerkt, und ich glaube, das passt auf die Jünger in diesem Moment, in dieser Geschichte, dass man aus eigener Kraft Jesus folgen kann. Weil auch wenn er tot ist, würden die sich immer noch als Jünger Jesu bezeichnen. Aber sie haben das aus eigener Kraft gemacht. Und sofort waren sie in einer total depressiven Phase und haben irgendwie alles total in Frage gestellt, sind nicht mehr klargekommen, wussten nicht, was sie tun sollten, weil sie es aus eigener Kraft machen. Sie sind kraftlos an diesem Abend auf dem Weg nach Emmaus. Und genauso können wir, unser Christsein, total positiv leben, aber kraftlos, aus eigener Kraft. Wir können viel erreichen aus eigener Kraft, weil Gott gibt uns viel Kraft. Wir können echt gute Menschen sein. Wir können auch was in der Stadt bewegen. Aus eigener Kraft. Und trotzdem irgendwie kraftlos. Die gute Nachricht ist, dass das nicht sein muss. Die gute Nachricht ist, dass Gott möchte, dass du kraftvoll bist. Er möchte dich nicht als Waisen zurücklassen, sondern er möchte dir näher sein, als du jetzt das Gefühl hast, dass das dir ist. Und das, die gute Nachricht ist, du kannst das nicht machen, dass er dir so nah ist, aber er kann's. Das ist die gute Nachricht. Jesus kann's. Danke. So, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied, wenn wir uns mal die Jünger angucken? Was macht den Unterschied? Die Lehre, die sie gehört haben auf dem Weg nach Emmaus, wo dann die Schrift ausgelegt war, und diese Aha-Momente, diese verstehenden Momente, haben die den Unterschied jetzt ausgemacht? Haben die dann irgendwie diese Leute wieder zum Umkehren gebracht? War das die gute Theologie, die Jesus oder dieser Fremde da hatte? Die kannten die ja eigentlich schon. Ich meine, die haben ihm 3,5 Jahre lang zugehört und es nicht verstanden. Ich glaube, nicht die Lehre, die sie da gehört haben auf dem Weg, hat den Unterschied gemacht, sondern von wem sie die gehört haben. Er war es. Und sie haben auch hinterher begriffen, er war es, und deshalb hat unser Herz so gebrannt, als er uns die Schrift ausgelegt hat. Andere Leute, die Jesus gehört haben, haben immer gesagt, wow, das ist nicht so wie die Schriftgelehrten, also die Schrift kennen, sondern es war mit Kraft und Vollmacht. Und so, wenn du Jesus hörst, wenn du Jesus erlebst, dann wird dein Herz brennen. Und das macht den Unterschied aus. Das Herz brennt. Echte Lehre von Jesus, vom Meister, von Gott persönlich, von dem, der Lehre erfunden hat. Also ey, das ist richtig lecker. Seine Nähe war das Wichtige dabei. Dass er Zeit mit ihnen verbracht hat. Also, dass sie eine eigene Begegnung hatten und nicht einfach nur irgendwelche Berichte. Also vorher hatten ihnen ja die Frauen gesagt, ey, uns sind Engel erschienen und Jesus ist auferstanden. Aber das hat diesen Moment nicht ausgemacht, sondern dass sie ihn selbst erlebt haben. Das hat ihr Herz angezündet. Die Begegnung zündet an. Und alles verändert sich sofort. Die depressive Phase ist weg. Es hört sofort auf. Das Herz brennt. Und sie sind bereit, 2 Stunden lang zurückzulaufen, weil es ihnen so wichtig ist, ihnen den anderen mitzuteilen. Mitten in der Nacht, anstatt irgendwie weiter da im Mitleid und alles ist im Arsch. Von einer Sekunde auf die andere dreht sich alles um, weil er da war. Es gibt einen Unterschied. Und zwar, ob du von der Auferstehung Christi gehört hast oder ob du ihn selbst gesehen hast. Wir singen in einem Lied, denn er ist auferstanden, mein Erlöser lebt, er ist auferstanden, er ist mir erschienen, mein Erlöser lebt. Das macht einen Unterschied, ob du es gehört hast von anderen, ob ich es dir erzähle oder ob du es selbst erlebt hast, auch heute noch. Wenn Gott dir begegnet, dann brennt dein Herz. Und wenn man dann mal so Bücher liest über die wichtigen Leute irgendwie im Christenreich und wenn du irgendwie Geschichten hörst von einem Bill Johnson oder was weiß ich wem, die meisten dieser Leute können ganz klar sagen, sie haben eine krasse, einschneidende, intime, intensive Begegnung mit Gott gehabt. Sei es diese Jünger, sei es ein Saulus auf dem Weg nach Damaskus, sei es ein Bill Johnson, der irgendwie sich 3 Tage lang nicht bewegen konnte, weil er nachts wie mit Stromschlägen im Bett lag, irgendwie egal, heutige Zeit oder früher, viele von den Leuten, die richtig für Jesus unterwegs waren, haben krasse Momente mit Jesus gehabt. Nichts ist kraftvoller, als Jesus selbst zu erleben. Und wie das aussieht, ist eine Frage. Ob dann irgendwie Zucken am Boden liegst oder ob dein Herz brennt oder ob du irgendwie getröstet wirst auf eine Art und Weise, wie du es noch nie erlebt hast. Ey, Leute begegnen Jesus persönlich und das macht den Unterschied. Und deshalb ist das in letzter Zeit bei mir ein absolutes Hauptthema, Gott persönlich zu begegnen, weil das kann ich dir nicht vormachen, das kann ich dir nicht mitgeben, das kann dir keiner irgendwie impartieren, mit Hand auflegen. Das ist deine persönliche Geschichte mit Christus und die macht den Unterschied. Die macht, dass das Herz wirklich brennt. Und deshalb sucht Gott mit ganzem Herzen. So, jetzt ist die Frage, wo stehst du? Ich kann mir vorstellen und habe auch ein bisschen Muffe gehabt, als ich diese Predigt vorbereitet habe, dass so eine Predigt, die eigentlich von mir sich an, also auf meiner Seite fühlt die sich total lecker an, kann total Druck machen. Weil du könntest hier sitzen und total angepisst sein, weil du sagst, boah, ich suche wie blöde Gott seit Monaten und Jahren, ich warte auf so eine Begegnung und sie kommt nicht. Ich finde diesen Jesus nicht, ich spüre ihn nicht, es passiert nichts. Ich hatte das vielleicht mal, aber es ist irgendwie weg. Ich laufe seit Jahren durch ein Tal und nichts ist da und deshalb bist du vielleicht von so einer Predigt echt angepisst.
dann tut mir das furchtbar leid. Bitte verstehe, dass das nicht gemeint ist, um Druck zu machen, sondern ich möchte hier Leuten den Mund wässrig machen. Ich möchte Leuten erzählen, wie herrlich es ist, eine Berührung von Gott zu erleben. Die Bibel beschreibt uns diesen Moment bei diesen Jüngern, wie ihr Herz brannte und sich ihr Leben wieder umgedreht hat. Und ich will keinen Druck machen, sondern es ist ein herrlicher Moment und er ist es wert, wenn Christus einen berührt. Und wenn du so jemand bist, der sagt, boah, ich suche und ich suche und ich suche und ich finde nicht, dann kann ich dir nur sagen, hey, bleib dran. Ich habe leider keine 7 Stufe zur Berührung mit Gott. Ah, wenn ich die hätte, ich würde jeden Tag 1000 Mal laufen. Aber ich kenne auch so Phasen, wo ich suche und suche und suche und es passiert nichts. Ich weiß noch nicht mal teilweise, woran es liegt. Manchmal kann ich bei mir hinterher sagen, woran es gelegen hat. Aber es gibt da kein Geheimrezept. Aber Ich spreche dir zu, wenn du in so einer Phase bist, sein Versprechen, der sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Und egal, wie mein Alltag aussieht, das stimmt, weil das hat Gott gesagt, das ist ein Versprechen, das gilt dir, auch wenn es mal Zeiten gibt, wo sich das nicht so anfühlt. Ey, dann bitte verzeih mir, dass ich das jetzt heute predigen soll, aber lass dir wieder Appetit machen. Es ist es wert, Gott zu suchen. Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, dass du irgendwie angepisst bist, aber du bist in so einer Krise wie die Jünger und sagst, ey, pff, alles ist irgendwie, und mein Leben und das mit Christus sowieso. Wo ist dieser Christus? Halte da durch. Versuch nicht, daraus zu krampfen, sondern vertrau darauf, dass Christus das machen kann, dass er dir begegnen kann. Und vertrau darauf, dass wenn er dich berührt, dass dein Herz wieder brennen wird. Das ist so. Und vielleicht hast du noch nie was von Christus irgendwie erlebt oder hast noch nie über den nachgedacht überhaupt und bist vielleicht, würdest dich nie als Christ bezeichnen und willst den erleben, hey, dann sag ich dir nur, es gibt nichts Geileres. Ich habe in meinem Leben irgendwie die krassesten Dinge ausprobiert, um irgendwie Spaß zu haben. Ich habe es mit Drogen und allem Möglichen versucht und das war alles cool, aber ey, nichts ist so geil, als wenn dein Herz brennt, weil Christus dir begegnet. Das ist der Knaller. Es gibt nichts Geileres als Gott. Und wenn du da Bock drauf hast, ey, dann komm bitte zu mir. Ich bete total gerne mit dir irgendwie, um das klar zu machen. Christus ist der Hammer. Echt jetzt. Und vielleicht bist du total lange schon Christ und hast noch nie so eine intime Begegnung von Gott gehabt und kennst das halt nur so, ja, man macht das halt, und meine Eltern sind irgendwie in die Kirche gegangen, deshalb gehe ich auch in die Kirche und ich singe die Lieder und ich weiß, es gibt diesen Gott und ich will ihm nachfolgen und so, aber irgendwie, das ist noch nicht auf dieser Gefühlsebene, es ist noch keine wirkliche Berührung da gewesen. Dann kann Christsein kraftlos sein, dann fühlt sich das auch manchmal schwer an. Ich gehe manchmal in Gemeinden predigen und da habe ich das Gefühl, dass die Hälfte der Leute, die gucken so, als wenn es echt eine Bürde ist, Christ zu sein. Mein Joch ist leicht, nicht... Aber manchmal gucken die so und ich glaube, die fühlen sich das fühlt sich auch so an. Dann kann das vielleicht sein, dass du deine Theologie anpassen musst. Dass du vielleicht deine Theologie schon angepasst hast, also an deine Erkenntnis, an dein Erlebnis und sagst, okay, das war mal so, aber es ist nicht mehr so und du hast dir irgendwas zusammengebastelt, was so funktioniert, dann dreh das wieder um. Gott kann erlebt werden. Gott möchte erlebt werden. Kommt, seht, esst und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Gott kann erlebt werden. Vertrau darauf, dass es möglich ist. Und such wieder danach. Es gibt einen Unterschied, ob man von Auferstehung gehört hat oder die im Kopf abnickt oder ob man den Auferstandenen selbst erlebt hat, ob man ihn gesehen hat. Und es gibt brennende Herzen, die kann man haben. Und wenn du dich fragst, okay, ich will so ein brennendes Herz, wie kriege ich das? Wie komme ich da hin? Jetzt nenn doch mal was Praktisches, was mir helfen kann. Dann Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Such Gott. Gnade ich ihm. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen. Separiert euch für Gott, heißt heiligen. Heiligen ist jetzt erstmal, da denkt man immer so, oh, keine Sünde mehr machen. So, nein, separier dich für Gott. Streck dich ihm entgegen. Such ihn. Dann wird er sich dir entgegenstrecken. Und vielleicht macht er das auf eine ganz neue Art und Weise. Ich kenne Phasen in meinem Leben, wo ich Gott erlebe im Lobpreis. Ich kenne Phasen in meinem Leben, da hört das so plötzlich auf. Und dann suche ich Gott wieder und versuche im Lobpreis und ich finde ihn nicht. Und dann ist er woanders. Die gruseligste Phase in meinem Leben war, dass ich Gott auf Arbeit erlebt habe. Also nicht, dass ich meine Arbeit nicht mag, aber dann doch lieber mit dem Lobpreis. Gott, könnte sein, dass Gott dir mal auf andere, neue Art und Weisen begegnen möchte. Und wir erkennen ihn vielleicht nicht. So wie die Jünger, die laufen neben Jesus her und sie erkennen Jesus nicht. Erst als das Brot bricht, erkennen sie ihn. Und stell dir mal vor, du läufst durch deinen Alltag und deine Berge und deine Täler, dein Stress, der ist so groß, dass du vor lauter dieser depressiven Phasen Christus nicht erkennst, der mittendrin bei dir ist. Das ist ja doch schlimm, oder? Überprüf mal deine Schubladen, in die du Christus gerne steckst. Christus ist der, der mir im Lobpreis begegnet. Christus ist der, der mir im Gebet begegnet. Wenn ich das mache und das mache und das mache und an der geistlichen Bimmel ziehe, dann scheppert's. Überprüf mal deine Schubladen. Ich hab die. Du wirst die auch haben. Lass Jesus wieder raus. Dann kann es sein, dass er dir neu begegnet. Und eine ganz wichtige Sache ist, manchmal kommt man an einen Punkt, wo man sagt, wo man begreifen muss, dass man es selbst nicht kann. Man kann es selbst nicht. Ich glaube, dass diese Jünger Jesus nicht hätten erkennen können, wenn er sich ihnen nicht offenbart hätte. Steht da ja auch genau genommen drin, dass ihre Augen so, ja, sie konnten ihn halt nicht erkennen. Und manchmal müssen wir erkennen, dass wir diese gefühlte Hürde zwischen Gott und uns nicht überwinden können und dass wir aufgeben müssen, dass wir sagen müssen, okay, Gott, ich habe Bock auf dich, aber ich krieg's nicht hin und ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue und ich vertraue darauf, dass du allmächtig genug bist, um die Hürde zu überwinden, um mir nah zu sein. Und ich gebe mich dir hin und ich demütige mich und ich weiß, dass du den Demütigen Gnade schenkst. Manchen Leuten mag helfen, als kleiner Einschub, an Orte zu gehen, wo andere Leute sind, die super gut mit Jesus irgendwie in Kontakt sind. Manchmal steckt das an. Manchmal, wie ich das gerade gesagt habe, so, dass man in der Aura von einer Person, die irgendwie total weit ist, irgendwie Dinge erlebt, die man sonst nicht erlebt und dass man da irgendwie so Initialzündungen bekommt, die helfen. Also wenn du in deinem Leben wieder mal einen Aufbruch brauchst, dann geh zu Leuten, die in einem Aufbruch stehen. Hab Zeit mit denen, bete mit denen, such Gott mit denen. Manchmal hilft das. Aber die wichtigste Sache, und die soll ich euch unbedingt sagen, damit komme ich dann auch schon zum Ende, Halleluja. Die wichtigste Sache bei der ganzen Sache, Gott will dir begegnen. Gott will dir persönlich begegnen. Er hat Bock auf dich. Und das ist nicht nur, dass das seine Natur ist. Ich glaube, Gottes Natur ist es, uns zu suchen. Schon in der Schöpfungsgeschichte läuft Gott durchs Paradies und fragt, Mensch, wo bist du? Gott, hey, das muss man sich vorstellen. In allen anderen Religionen versuchen die Leute irgendwie zu Gott zu kommen. Unser Gott sucht unsere Nähe. Und was macht Jesus als allererstes? Ich meine, anstatt direkt in den Himmel aufzufahren, endlich wieder beim Vater zu sein. Jesus stirbt, totenreich, auferstehend. Und das Erste, was er macht, er fängt an, seinen Jüngern zu erscheinen. Auf dem Weg nach Emmaus. Dann ein bisschen später, da als alle zusammen sind irgendwie und am Essen sind. Und Thomas und all diesen Leuten, er taucht zigmal auf. Er will wieder Gemeinschaft mit den Leuten haben. Ihr müsst euch vorstellen, der hat gerade den Tod überwunden, ist wieder gottgleich und verherrlicht. Und das Erste, was er macht, ist Zeit mit den Menschen verbringen. Er hat Bock. Bock auf uns. Das ist seine Natur. Und es ist noch mehr. Gott hat, nicht nur weil er das muss, sondern weil er es will, Bock auf dich. Er will dir begegnen. Und das kann ich dir so in die Hand schwören, dass es so ist, dass du darauf vertrauen kannst. Die ganze Bibel sagt das immer wieder, zeigt das. Alles, was Gott tut, zeigt, dass er Bock auf dich hat und dass er dir nicht nur intellektuell in irgendeiner Predigt, die sich dir offenbaren will, sondern dass er dich wirklich berühren will und dich verändern will und von dir berührt werden will und gefühlt werden will. Das ist Gott und da hat er Bock drauf. Und ja, hey Leute, wir können total viel reißen, wir können total viel, ey, ich liebe diese Gemeinde, ich liebe diese Gemeinde, ich liebe die Leute hier in der Gemeinde, ich liebe auch das, was ich hier in der Gemeinde machen darf, und aber das Wichtigste ist deine Beziehung mit Gott. Und alles andere ist zweitrangig. Und ich möchte dir echt Mut machen, dich aufzumachen, Gott neu zu suchen, nicht zufrieden zu sein mit dem, was du hast. Und darauf zu vertrauen, dass wenn er dich berührt, dass dein Herz wieder anfängt zu brennen und dein Leben sich sofort ändert und dein Blick sich sofort ändert. Und such Gott. Amen. Amen. Jesus, wow, danke. Ich danke dir, dass du nicht nur unsere Sünde genommen hast, dass du nicht nur unsere Not beantwortet hast, dass du nicht nur die Notwendigkeiten erfüllst, sondern Jesus, ich danke dir, dass du total Bock auf uns hast.